Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Heuer ist es das erste Mal so, dass wir uns nicht nur stabilisieren, sondern Österreichs Unternehmen sind zurück am Wachstumspfad. Dementsprechend kann man schon sagen, dass diese Seitwärtsbewegung eigentlich durchaus respektabel ist, in Anbetracht dessen, was uns tagtäglich in der Nachrichtenlage so bewegt.
News aus Österreich.
Hallo, Schleife Manuel, Aktienmarktstratege bei der Raiffeisen Bank International in Wien. Servus.
Servus, hier ist Andi Groß vom Börsenradio. Nach der Hosse im Frühjahr kommt jetzt die Seitwärtsrange. So möchte ich mal einsteigen, und Seitwärtsrange hat für mich durchaus das Potenzial, das Börsenunwort des Jahres zu werden. So oft habe ich das jetzt in den letzten Wochen schon wieder gehört. Seitwärtsrange ist eigentlich ein Euphemismus, also so eine Schönfärberei für eingeschlafene Füße. Ist das jetzt ein normaler Herbstblues schon, oder ist das der Vorbote des Herbststurmes?
Nee, also ich würde sagen, es ist das, was statistisch gesehen eigentlich sogar zu erwarten ist. Also die Historie zeigt uns das ganz eindeutig, dass die Herbstmonate tendenziell immer ein bisschen langweilig sind, und der europäische Aktienmarkt hat sich da heuer wunderbar ans Drehbuch gehalten. Wir haben vielleicht auch generell ein bisschen weniger Newsflow gehabt. Das mag uns vielleicht irritieren, wenn man sich die Zeitungen anschaut, aber so was jetzt börsenrelevant war, war es doch eher ruhig. Und noch dazu meine Berichtssaison gehabt, die jetzt auch eher unspektakulär war, gerade für den europäischen Markt. Und dementsprechend passt das eigentlich ganz gut ins Bild, dass man jetzt ein bisschen an der Seitenlinie gestanden ist in den letzten Wochen und Monaten.
Ich nehme diese Einschränkung wahr mit dem europäischen Markt. Wir werden auch gleich über den amerikanischen Markt sprechen. Aber ich will nochmal hier bei Europa bleiben. Als Optimist sollte man da nicht sogar stärker formulieren: Wir haben so viele Krisen, wir haben so viele geopolitische Krisen, und trotzdem ist der Markt stabil.
Ja, das passt relativ gut rein. Also an der Börse geht es auch immer ein bisschen um die Divergenz zwischen Erwartungshaltung und Realität, und die Gefühlslage ist nach wie vor nicht gut. Ja, aber wenn man so dann ins Detail reinschaut, das haben auch jetzt die Unternehmensergebnisse gezeigt, geht es den Unternehmen fundamental betrachtet eigentlich ganz gut. Ja, das ist erstaunlich. Aber der Markt hat sicherlich auch ein bisschen zu lernen gelernt jetzt mit diesen ganzen Krisen der Vergangenheit. Und dementsprechend kann man schon sagen, dass diese Seitwärtsbewegung eigentlich durchaus respektabel ist, in Anbetracht dessen, was uns tagtäglich irgendwie in der Nachrichtenlage so bewegt.
Also die Lage an der Börse besser als die Stimmung?
Ja, absolut, absolut. Ja. Also man kann sich das sehr, sehr schön anschauen. Es gibt ja viele Sentiment-Indikatoren, sowohl für Retail-Anleger als auch bei institutionellen. Und da ist die Stimmung unterm Strich eigentlich deutlich schlechter, als das die Börsenkurse jetzt implizieren würden. Und das ist eigentlich jetzt vor allem schon in die Zukunft betrachtet immer eine relativ gute Ausgangslage. Wenn eine Stimmung schlecht ist, dann gibt es da relativ viel Raum für positive Überraschungen. Also schaut es fürs Q4 schon mal gar nicht so schlecht aus, wenn ich schon vorgreifen darf.
So, jetzt haben wir uns den DAX, deutschen Markt, Frankfurt angeschaut, aber du bist ja in Wien zu Hause, schau da aus dem Fenster raus, bei der Börse Wien ins Fenster rein. Was macht denn der österreichische Markt? Gilt das 1:1?
Ja, da ist ziemliche Jubelstimmung, wenn ich darüber schaue, aufs Börsenparkett. Also es war zwar auch jetzt bei uns im Herbst eher ein bisschen verhältnismäßig ruhiger, aber trotzdem relativ gesehen zum breiten europäischen Markt hat sich die Wiener Börse dann doch deutlich besser entwickelt. Ich meine, man muss generell aufpassen, wir reden immer vom breiten europäischen Markt. Der europäische Markt ist sehr heterogen. Also wir müssen aufpassen, der deutsche Aktienmarkt hat sich ganz anders entwickelt als der französische, beispielsweise Spanien, Italien extrem stark. Aber auch die Wiener Börse hat hier einiges mitzureden gehabt und ist in unserer Coverage von den Märkten, die wir analysieren, ist er nach wie vor der Outperformer. Und das freut uns natürlich umso mehr, vor allem, weil wir in Wien ja doch relativ lange Zeit eine ziemliche Durststrecke auch gehabt haben.
Ja, wo kommt jetzt auf einmal die Partystimmung her? Also Durststrecke vorbei, jetzt hat irgendjemand eine Kiste Bier vorbeigebracht, ein Gösser oder was?
Ja, das sowas, also vielleicht auch, weiß ich nicht, aber es gibt auch viele andere Gründe. Zum einen dürfen wir nicht vergessen, wir haben, also ein Großteil der Performance an den Märkten kommt momentan aus der Sektorkomposition. Ja. Und wir haben das Glück momentan, dass unsere Sektoren, die wir in Wien haben, sehr, sehr stark sich entwickeln. Das sind vor allem die Industriewerte und das sind vor allem die Bankenwerte. Und das ist generell ein europäisches, wenn nicht sogar globales Phänomen, dass diese Sektoren am Vormarsch sind. Und einer der Haupttreiber dafür ist einer, von dem man eigentlich relativ wenig hört, sondern das ist die Zinsstrukturkurve. Ja? Und die ist deutlich steiler geworden. Und das kommt vor allem diesen Segmenten zugute. Auf der einen Seite den Finanzwerten, weil die natürlich durch das hohe lange Ende bzw. das niedrige untere kurze Ende hier dementsprechend die Profitabilität erhöhen. Und andere Value-Werte, gerade die Industriewerte, hier dementsprechend über die Finanzierungsseite einen deutlichen Vorteil haben. Und davon haben wir in Wien sehr, sehr viel. Und darum performt die Wiener Börse auch so gut momentan.
Und auf der anderen Seite hat es gesagt, ja, Industriewerte auch gar nicht so verkehrt. Wie war da die Berichtssaison in Österreich?
Grundsätzlich gut. Man muss aufpassen, die österreichische Berichtssaison ist nicht zu vergleichen mit einer amerikanischen beispielsweise, weil die Ausgangslage bei uns generell viel, viel niedriger war. Also, und wir haben in Wien hier rückläufige Wachstumsraten eigentlich die letzten 2-3 Jahre gehabt. Und heuer ist es das erste Mal so, dass wir uns nicht nur stabilisieren, sondern Österreichs Unternehmen sind zurück am Wachstumspfad. Wir reden da jetzt nicht von 10-20% Wachstum, sondern wir sind wieder auf der Nulllinie. Das heißt, wir schrumpfen nicht mehr. Und wie gesagt, es geht immer um Erwartungshaltung und Realität. Und die Erwartungshaltung war extrem schlecht in Wien. Und jetzt zu hören, dass es den Unternehmen doch gar nicht mehr so schlecht geht, zwar jetzt nicht brüllend, aber weniger schlecht als erwartet, das ist auch schon etwas Positives. Und auch das dementsprechend hier einer der Gründe, warum es in Wien dermaßen gut läuft aktuell. Und die Berichtssaison war durchaus beachtlich heuer jetzt, vor allem im Q3.
Wie sieht denn das aus, der Vergleich Wien zu den amerikanischen Werten, wenn wir so das Partyniveau anschauen? Also die Amerikaner waren ja relativ schwach gestartet ins Jahr und hinkten irgendwo hinterher. Und mittlerweile hat sich da das Vorzeichen gewandelt. Momentan könnte man sagen, Party on an der Wall Street. Jetzt lerne ich auch Party in Wien. Ist die Party in den USA noch größer und wenn ja, warum?
In den USA kommt die Party vor allem aus dem IT-Sektor. Das hat man jetzt ganz klar gesehen, wenn man sich die Sektor anschaut. Der Dow Jones hat die Hälfte der Performance gemacht wie der Nasdaq zum Beispiel. Das heißt hier Dow Jones klassischer Value Index, Nasdaq klassischer Growth Index und das spiegelt sich auch in der Berichtssaison wieder. Also wenn man sich die Zahlenwerke anschaut, IT hat das Gewinnmomentum ganz klar angeführt und das spiegelt sich ja dementsprechend auch in der Performance wieder. Was heißt das jetzt für die Zukunft? Ich glaube nicht, dass sich dieser Trend in den USA fortsetzen wird. Also wenn wir nochmal auf die Zinsstrukturkurve zurückkommen, wir werden jetzt vermutlich den ersten Zinsschritt in den USA sehen, demnächst. Und damit sollte sich auch eine Versteilerung in den USA abzeichnen. Und das würde dann genau das Gleiche bedeuten für Europa. Das heißt, hier wären die Value-Werte, speziell die Banken, die Old-Economy-Werte klar im Vorteil. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, okay, also ich würde jetzt nicht alle IT-Werte aus dem Portfolio werfen, aber es zahlt sich auf alle Fälle aus, auf die kommenden Quartale auch einen Blick auf diese alten, vergessenen Industrien zu werfen, von denen es auch in den USA einige gibt.
Wenn du jetzt sagst IT, da könnte man jetzt ja dann mit KI, wenn man darüber spricht, also wenn man IT sagt, meint man ja KI momentan, könnte man jetzt philosophieren, sprechen wir jetzt die Hardware-Seite an, also die Nvidias dieser Welt oder die Software, also die KI-Anwendungen letztendlich. Und da muss ich gedanklich nochmal zurück nach Österreich kommen. Ihr hattet oder habt doch auch einen relativ bedeutenden Hardware-Hersteller im Chip-Bereich. Das ist ein bisschen ruhig geworden.
Das ist richtig, ja. Wir covern diesen Titel aber leider nicht mehr, darum kann ich da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich die Einblicke nicht habe.
Na, du könntest ja völlig befreit aufsprechen und sagen, ich bin jetzt der Manuel Privatmann.
Da ich wirklich privat keine wirkliche Meinung habe dazu, kann ich da wirklich keinen Mehrwert, keinen großen liefern dazu. Ich bin grundsätzlich bei dir, ja. Es ist, was das betrifft, in Österreich noch ein bisschen ein Trauerspiel, leider Gottes, ja.
Gehen wir wieder gerne zurück Richtung USA. Du hast schon gesagt, ja, Zinsen möglicherweise oder höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht mehr deine Wortwahl, stehen auch die Amerikaner vor dem ersten Zinsschritt nach unten. Dahinter steht ja letztendlich auch der Trump. Also die Zinsen müssen runter, sagt der Präsidentendarsteller, wie ich ihn immer nenne. Aber er hat ja bei der Fed nicht das Sagen. Das ist ja der Jerome Powell. Oder hat er vielleicht doch das Sagen? Was spricht denn für die Zinswende bei den Amis?
Also offiziell hat er nicht das Sagen und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Ja, wenn wir mal schauen, wer Jerome Powell dann nachfolgt. Die meiste Zeit ist Jerome Powell sehr, sehr hart geblieben. Mittlerweile spricht die Datenlage aber tatsächlich für einen Zinsschritt. Also wir haben es jetzt gesehen, die Inflation ist mehr oder weniger im Griff. Ja, wir werden achten darauf müssen, wie sich jetzt diese Zollpolitik wirklich auch auf der Teuerungsseite niederschlägt. Das werden dann die nächsten Monate zeigen, aber aktuell sieht das mal relativ gut aus. Und der Arbeitsmarkt hat sich tatsächlich doch relativ deutlich abgeschwächt. Das heißt, ein Zinsschritt ist mittlerweile deutlich stärker zu rechtfertigen, als es vielleicht noch vor einem halben Jahr war. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir bereits diese Woche den ersten Zinsschritt sehen werden.
Die Inflation im Griff? Ist das so? Also man könnte auch formulieren, die Inflation ist ziemlich sticky.
Das ist richtig, ja. Also grundsätzlich hat die Fed ja ein duales Mandat. Wir sollten uns ja in Richtung der 2%-Marke bewegen. Und es geht halt vor allem auch um die Richtung. Ja. Was ich aber schon dazu sagen muss, ich glaube, die Fed wird weiterhin sehr stark datengetrieben agieren und wird sich sicherlich auch das Recht vorbehalten, wenn die Inflation sich nicht in die richtige Richtung bewegt oder vielleicht in die gegengesetzte Richtung bewegt, dann vielleicht auch noch länger zu warten mit weiteren Zinsschritten. Ja. Trump möchte ja hier schon deutlich drastischer nach unten, das wird es definitiv nicht spielen. Die Fed wird sich da sicher Zeit lassen und datengetrieben agieren.
Ich hätte gefragt, was spricht für die Zinswende der Amis? Sollten wir nicht auch so einen kleinen Disclaimer machen? Was spricht eigentlich gegen die Zinswende der Amis?
Nun, gegen die Zinswende spricht, dass wenn das ganze Thema mit den Zöllen definitiv sich noch verschärfen wird. Ja, mittlerweile ist es eigentlich so, dass niemand wirklich zufrieden ist. Ich glaube, der Deal mit den Chinesen ist weiter nach hinten verschoben. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder wie sagt man, oder umgekehrt. Wie auch immer, jedenfalls, das Thema ist nicht gegessen. Ja, und was wir bis jetzt halt schon gesehen haben, wenn man so ein bisschen die Unternehmensberichte sich anschaut, die meisten Unternehmen haben bis jetzt diese erhöhten Einkaufspreise nicht direkt an den Endkonsumenten weitergegeben. Das heißt, das sind alles Effekte, die werden wir erst sehen. Vielleicht gar nicht mehr heuer, vielleicht erst in der ersten Jahreshälfte 2026. Da kann es natürlich sein, dass es die ein oder andere böse Überraschung geben wird. Das Problem ist nur dann, wenn gleichzeitig die Konjunktur in den USA abschmiert, dann möchte ich nicht in der Position von einem Jerome Powell sein, weil dann wird es wirklich schwierig.
Als Stratege guckst du dir die ganze Welt an. Schauen wir mal Richtung Asien. Japan scheint sich auch zu freuen über eine mögliche Zinswende. Den Chinesen scheint es aber eher egal zu sein.
Ja, es ist ein bisschen der Hund drinnen. Also der chinesische Aktienmarkt ist generell etwas, was uns schon seit längerer Zeit Kopfzerbrechen bereitet. Ich meine, der Start heuer ins Jahr war mal relativ gut. Ja. Ist aber nach wie vor so, dass wir eine massive Bewertungslücke haben in Relation zu den westlichen Märkten. Und da bin ich nicht ganz so der Meinung, dass wir die auch auf kurz oder lang schließen werden. Wir haben halt dort nach wie vor sehr, sehr große idiosynkratische Risiken, politische Risiken, regulatorische Risiken, die einfach sehr, sehr schwierig zu quantifizieren sind. Dementsprechend sagen wir, kleines Exposure in Asien macht immer Sinn, aber wir favorisieren nach wie vor deutlich die westlichen Industrieländer.
Warum ist es am Rhein so schön, sagt man bei uns, ich will es umdichten, warum ist es am Gold so schön? So schön, dass China 80 Millionen Unzen Gold hortet als Absicherung gegen einen Dollar, der möglicherweise auch noch schwächer wird. Das sind 250 Milliarden Euro, also das ist eine schöne Stange Geld. Die 4.000 Dollar beim Gold, eigentlich nicht eine Frage ob, sondern wann.
Das ist völlig richtig und dadurch erklärt sich, glaube ich, auch, dass der Goldpreis so stark gestiegen ist. Die Chinesen sind nicht die einzigen, die hier sehr, sehr deutlich zugegriffen haben. Auch andere Notenbanken machen es schon seit längerer Zeit, vor allem seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Und ja, dementsprechend wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Beim Gold bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also da spricht jetzt wirklich der Aktienmarktanalyst aus mir raus. Also Aktienmärkte zu analysieren und zu prognostizieren ist schon wahnsinnig kompliziert. Bei Rohstoffen wird dann ganz, ganz zäh. Ja, vor allem im Goldpreis. Das Problem ist beim Goldpreis, wenn man sich das langfristig anschaut, die Renditeverteilung, dann verdient man mit Goldpreis die meiste Zeit nichts. Es gibt nur ganz, ganz wenige kurze Zeithorizonte, wo der Goldpreis sehr viel nach oben oder nach unten macht. Und das seriös zu prognostizieren, ist wahnsinnig schwierig, wenn nicht sogar ein Ding der Unmöglichkeit. Also auch hier bin ich vorsichtig mit konkreten Schätzungen. Ich glaube momentan, wenn das Momentum so stark ist, ist es absolut realistisch, dass wir die 4.000er-Marke sehen werden. Vor allem, wenn ich ein Händler wäre und ich solche Limite oder solche Marken im Kopf habe, dann würde ich die wahnsinnig gerne sehen wollen. Ob das aber nachhaltig ist, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, ja.
Wir haben von dir schon einen kleinen Teaser gehört, vierte Quartal. In 3 Monaten ist ja Weihnachten. Was passiert da noch? Wo siehst du die Chancen? Wo siehst du die Risiken?
Genau, also grundsätzlich haben wir ja immer die Weihnachtsrallye, ne, an der Börse. Es ist kein Mythos, sie existiert tatsächlich, wobei man aufpassen muss. Es kommt immer sehr stark an, welche Sample, welche Stichprobe man nimmt, aber statistisch gesehen Q4 meistens relativ gut. Wir sind mittlerweile bei uns jetzt schon, ich würde sagen, ausgereizt bei den Kursziel, aber ein bisschen Potenzial ist noch. Und dementsprechend, vor allem jetzt auch schon übers Q4 hinaus, ist unsere Empfehlung eben so ein bisschen eine Rotation im Portfolio vorzunehmen. Wir favorisieren nach wie vor die Old Economy Industrien. Wir glauben auch in Europa, dass das noch nicht das Ende war, auch wenn es jetzt im DAX und im Eurostox mal seitwärts gegangen ist. Aber da sollte noch ein bisschen Potenzial drinnen sein. Und in den USA sagen wir, grundsätzlich würde ein Shift weg aus Technologie auch hier hin zu den klassischen Bankwerten, zu Industrieunternehmen, zum zyklischen Konsum auf alle Fälle Sinn machen. Und ich glaube, dass das die Sektoren sein werden, die in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich eine Outperformance erzielen werden.
Und da sind wir gedanklich bereits im Jahr 2026. Manuel Schleifer, Market Analyst von der RBI. Dankeschön fürs Interview nach Wien.
Gerne, Andi. Schöne Grüße aus Wien.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.